In der heutigen Folge von der Audiobeweis begrüßen wir Sturm Graz Trainer Christian Ilzer. Wir sprechen mit ihm über den bisherigen Saisonverlauf. Was macht den aktuellen Tabellenführer auch in dieser Saison so stark? Wie groß sind die Chancen auf den Gewinn der Meisterschaft? Und welchen Trainer verfolgt Christian Ilzer ganz besonders?
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 205.
Auf geht's mit einer neuen Folge von der Audiobeweis, dem Podcast auf Sky Sport Austria. Bald ist sie vorbei, die Ligapause. Am kommenden Wochenende geht es bereits mit der 11. Runde in der Admiral-Bundesliga weiter. Und wir freuen uns heute, den Cheftrainer des aktuellen Tabellenführers Sturm Graz begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Christian Ilzer. Vielen Dank fürs Zeitnehmen.
Servus.
Ja, und natürlich auch heute mit dabei Alfred, zuletzt ja im Dauereinsatz bei unserem Podcast, aber auch Martin hat es heute geschafft und darüber freuen wir uns sehr. Grüße.
Ja, danke
an euch
für die Einladung, aber für den Tabellenführer nehme ich mir die Zeit.
Ja, habe ich mir fast gedacht, deswegen bist du uns da auch nicht ausgekommen. Christian, aufgrund der Länderspiele, Route vergangenes Wochenende, der Liga-Alltag, Sturm absolvierte am Freitag ein Testspiel gegen den Zweitligisten, den FAC. Es gab ein 4:1, also einen Sieg. Wie zufrieden waren Sie mit diesem Test und was waren so für Sie die wichtigsten Erkenntnisse dabei?
Jetzt habe ich in der ersten Minute dieses Podcast zweimal das Wort Tabellenführer gehört. Jetzt muss ich schauen, dass ich mal ein bisschen den Fokus wegbringe. Und es ist einfach wichtig, dass wir auch in einem Länderspiel bedingten Pause, wo viele Spieler jetzt weg waren, trotzdem eine hohe Qualität ins Training bringen. Ziehen dann immer Spieler von der zweiten Mannschaft zu uns dazu. Ist auch gut für uns, dass wir auch uns einen guten Überblick über die Jungs aus der zweiten Mannschaft verschaffen können. Haben ein sehr, sehr gutes Trainingsniveau gehabt und das hat dann gemündet in einem guten Test gegen den FAC. Und deshalb war ja, weil wir diese Phase, wo man oft auch neigt, ein bisschen locker zu lassen, die Zügel locker zu lassen, haben wir sehr intensiv trainiert, haben eine gute Trainingswoche gehabt. Von dem war ich mit dieser letzten Woche zufrieden.
Ja, jetzt haben wir es schon erwähnt, Tabellenführer. Ganz ehrlich, wie oft haben Sie denn in dieser Ligapause jetzt auf die Tabelle geschaut? Wie gut tut denn diese Momentaufnahme?
Ich habe nicht einmal ein einziges Mal auf die Tabelle geschaut. Bin ich oft genug daran erinnert worden. Und ja, klar, es ist auch ein gutes Gefühl, am ersten Platz zu stehen. Würde ich lügen, wenn es nicht so wäre. Trotzdem darf man sich durch einen Zwischenstand, es ist auch, okay, es sind schon 10 Runden gespielt, aber auch nicht mehr als 10 Runden. Es ist ein Zwischenstand, ein ergebnistechnischer Zwischenstand. Aber die Erntezeit dieser Saison, die ist immer im Mai, die ist nicht im Oktober. Das heißt, für uns nicht weichklopfen lassen durch irgendeinen ergebnistechnischen Zwischenstand, sondern ganz klar bleiben, fokussiert bleiben auf diesen Dingen, die wir weiter verbessern wollen bei uns. Und das klare Credo ist von uns, wir wollen besser werden, wir wollen Dinge noch besser machen und das muss auch unser Zugang sein.
Alfred, 10 Runden sind absolviert, Sturm liegt mit 24 Zählern, einen Punkt vor dem FC Red Bull Salzburg. Was zeichnet die Steirer in dieser Saison bislang aus? Was macht Sturm auch in dieser Spielzeit wieder so stark?
Ja, zum einen hat Sturm das Niveau vom vorigen Jahr gehalten plus noch verbessert. Verbessert insofern, dass wichtige Spieler jetzt wieder in einer super Verfassung sind, die auch in der Meisterschaft für Furore sorgen, Spiele entscheiden können. Das war sehr wichtig. Ich denke da an den georgischen Spieler Kitteschwili, der letzte Saison das eine oder andere Mal ausgefallen ist wegen Verletzungen. Heuer ist er wieder topfit und dann sieht man einfach, wie wichtig er für dieses Team ist. Zum anderen hat man, glaube ich, in der Verteidigung die Stabilität, so wie auch in den letzten Saisonen, gezeigt, dass das wirklich darauf man sich verlassen kann, auf die defensive Arbeit. Jetzt kommt noch ein Aspekt dazu, der mir in diesen 10 Runden aufgefallen ist. Sturm macht aus sehr wenig auch sehr viel. Heißt also, mit geringen Torwahrscheinlichkeiten, Hans Krankl, hör bitte nicht zu, ist es so, dass man sehr schnell auch trotzdem für Tore sorgt. Das hat aber Peter Stöger richtig gesagt, aus wenig viel machen heißt Klasse. Daher insgesamt ein sehr rundes Paket. Das Einzige, was es zu bekritteln gäbe, wenn man ein E-Tipfelreiter ist, und der bin ich, ist, dass man aus dem Spiel heraus das Herausarbeiten von Torchancen und das Finalisieren auch dann im Sinne von Toren zu machen, da ist noch Verbesserungspotenzial da vorhanden. Liegt allerdings natürlich auch im Umstand begründet, dass viele Teams gegen Sturm, ähnlich wie gegen Salzburg, auch sehr tief verteidigen mit sehr vielen Spielern, die Räume dicht machen, und dann geht es oft nicht so einfach, mit kombinativem Spiel in den Strafraum zu kommen, wo man dann ein Tor erzielen kann. Aber insgesamt eine hervorragende Saison, die Sturm bis jetzt spielt.
Ja, bevor wir jetzt auch Martin mit einbinden und eine Frage stellen, jetzt würde mich gleich interessieren, Christian, wie trainieren Sie denn die Effizienz vor dem gegnerischen Tor? Das ist ja fast schon zauberhaft. Da sind viele Trainer auf der Suche nach dieser Erfolgsformel.
Na, Frell hat absolut recht. Es geht einfach ums Thema letztes Drittel. Wir waren in diesem Thema in unserer besten Phase in der letzten Saison. Da waren wir klar besser, nicht effizienter, aber effektiver. Also wir müssen den geradlinigen Weg zum Tor konkreter finden. Es hat natürlich mit Emeka ist uns auch ein bisschen diese Durchschlagskraft, dieses Speed-Element etwas verloren gegangen. Wir haben aber ein sehr, sehr gutes Potenzial wieder in der Offensive. Ob das jetzt Sidi Chata, ob das Simon Blodacic ist, sind junge Spieler, die wir einfach jetzt auch noch an unser Spiel adaptieren müssen. Beziehungsweise Sidi war halt da gleich nach ein paar Minuten verletzt. Ist jetzt am Weg zurück, aber trotzdem immer wieder von kleineren muskulären Problemen, die dieser mehrfache Wirbelbruch dann auch mit sich bringt, zurückgeworfen. Am Ende ja immer wieder verletzt gewesen. Da suchen wir Stabilität und dann natürlich mit dieser klaren Idee, hast einfach im letzten Drittel konkreter zu werden, ohne dass wir diese Effizienz verlieren, dann glaube ich, sind wir auf einem guten Weg.
Martin, die Grazer sind in dieser Saison noch als einziges Team ungeschlagen im Vergleich zum Vorjahr. Jetzt haben wir schon gehört, der Kader ist schon auch qualitativ, nicht nur quantitativ, breiter geworden. In welchen Punkten haben sich die Steirer noch einmal verbessert? Sind auch in der Defensive für dich stabiler geworden?
Ja, ich glaube, das ist ja alles jetzt schon angesprochen worden. Vielleicht ein Aspekt noch, dass man eben, wenn man nicht effizient ist aus der Sicht des Trainers in einigen Phasen des Spiels, dann versucht man es halt über Standards. Und wenn mehr als die Hälfte...
Entschuldigung, effizient sind wir durchaus. Effektivität fordere ich mir. Also okay. den Weg geradlinig zum Tor zu suchen.
Genau.
Das ist mir wichtig.
Eben, aber die Effizienz stellt sich auch deshalb dar, indem man einfach Standards verwertet. Und wenn man mehr als die Hälfte der Treffer bisher in der Liga nach Standards erzielt und jedes dritte Tor so am Eckball, dann zeigt es eben schon, dass man immer auf verschiedenen Wegen versucht, erfolgreich zu sein. Und ich glaube, das ist mit ein Punkt, der wichtig ist. Ansonsten kann ich mir vorstellen, dass es dem Trainer, wenn er schon nicht die Tabelle so gerne ansieht oder nur darauf hingewiesen wird, dass es ihn vielleicht dann trotzdem freut, dass es plötzlich viele österreichische Teamspieler vom SK Sturm gibt. Und das war ja nicht immer so in letzter Zeit. Es hat einige Legionäre gegeben, aber jetzt haben wir schon wieder einen Debütanten gehabt mit dem Zakaria. Der Brassi darf sogar Linksverteidiger spielen. Ist das denn auch eine Option beim SK Sturm? Falls einmal Dante und Schneck nicht 90 Minuten durchhalten, weil das Thema hat man ja auch schon.
Bei mir sind es, wenn ich jetzt an Amateur Tante und David Schneck denke, das sind, kann ich wirklich sagen, eine meiner fittesten Spieler. Beide sehr, sehr laufstark. Und
nein, das war nicht ernst gemeint, haben wir schon besprochen. Aber diese Aufstellung von Alexander Brass, hat dich das überrascht?
Nein, wir haben es ja auch schon mal diskutiert mit dem Ralf Rangnick, diese Position von Alex. Er war ja bei uns auch, vor allem in Spielen, wo man dann in Rückstand waren, wo wir gesagt haben, jetzt müssen wir richtig Risiko gehen. Da haben wir schon immer wieder mal mit dem Alex dann auf der Linksverteidigerposition gespielt. Fakt ist es so, dass wir einfach bei uns mit Schnecki und mit Amadou Tante einfach da zwei sehr, sehr gute Spieler haben und der Alex einfach im Mittelfeld da ja absoluter Schlüsselspieler ist bei uns. Deshalb sind wir so positioniert, dass eben ja, seine absolute Top-Position in unserem Spiel, beim Alex die Achterposition ist.
Aber um das nur aufzugreifen, was der Otto mich gefragt hat, ich glaube, dass das auch trotzdem mit ein Grund ist, dass sie sehr flexibel, die Spieler alle einsetzbar sind und dadurch auch interessant sind für die jeweiligen Länderauswahlen. Kann man das vielleicht so zusammenfassen?
Ja, definitiv. Ich glaube, wenn du einen Spieler einberufen kannst in ein Nationalteam, der mehrere Positionen sehr gut spielen kann, dann gibt er der immer in einer Auswahl von Spielern auch immer mehrere Möglichkeiten und das ist immer dann auch, was du als Trainer als ja willkommen, was einfach ein Fakt ist, den du gern hast als Trainer.
Ja, das österreichische Nationalteam, wenn wir schon bei diesem Thema sind, qualifizierte sich ja durch einen knappen, aber verdienten 1:0 Auswärtserfolg in Aserbaidschan für die Europameisterschaft für nächstes Jahr in Deutschland. Und Manpreet Zakaria, der war gegen Belgien bei der 2:3 Heimniederlage im Einsatz. Alexander Prass wurde da eingewechselt und durfte dann als Linksverteidiger in Aserbaidschan beginnen. Wollen Sie noch zur Leistung von Manpreet Zakaria etwas sagen? Wie haben Ihnen Alexander Prass und Manpreet Zakaria beim österreichischen Nationalteam gefallen?
Ja, insgesamt finde ich es einmal richtig großartig, dass wir uns jetzt zu dem Zeitpunkt dann schon qualifiziert haben. Ich glaube, jetzt sind 9 Teams, die qualifiziert sind, als keine Selbstverständlichkeit. Ich glaube, Schweden ist dann schon, auch wenn es jetzt klar ist, schon ein Gegner, der nicht so ohne weiteres dann so klar hinter sich zu lassen ist. Und das haben sie richtig toll gemacht. Und da das jetzt Mani gegen Belgien von Beginn weg gespielt hat, Alex gegen Aserbaidschan, ja, es freut mich für die Spieler und das ist natürlich auch Auszeichnung für unseren Weg.
Sind alle fit, um das nur anzuschließen? Auch Kitajvili, der getroffen hat, Goran Stankovic gestern erfolgreich mit Slowenien.
Sind alle fit noch? Dan Johnson, 21. Ja. Wenn ich jetzt alle aufzähle, wären wir gar nicht fertig.
Ja, ich glaube, wir haben die Asidi und William Böving, weil sie leichte Verletzungen haben, waren jetzt nicht bei den Teams, aber sind auch einberufen gewesen. Da haben wir 15 Teamspieler aktuell. Jetzt nicht nur ein Teamspieler.
Haben Sie da Christoph Lang schon dazu gezählt?
Dann sind, sicher. Dann sind 16,
aber dann. Nein, siehst du Martin, Leihspieler beim TSV Hartberg aktuell.
Genau. Ja, nein, es ist natürlich auch als Vereinstrainer dann auch immer schwierige Phase. Es gibt ja 3 Abstellungstermine im Herbst, wenn die Spieler weg sind. Also, ja, dort, das Nationalteam ist schon immer so auch eine Insel, wenn man es so sieht, und dann kehrt es einfach, die kommen dann an unterschiedlichen Zeitpunkten mit unterschiedlichen Erfolgserlebnissen zurück und da ist dann schon auch immer eine Herausforderung, aber unsere Aufgabe ist, sich dann sehr schnell wieder auf die anstehenden kommenden Aufgaben dann zu fokussieren. Aber trotzdem freut es mich sehr, dass die Jungs auch bei ihrem Nationalteam einen guten Platz einnehmen können.
Und sieht keiner verletzt aus heutiger
Sicht? Nein, es ist keiner verletzt aus heutiger Sicht.
Ja, das auf freut uns sehr.
Das aus Frankreich, und wo ja einige Spieler noch, Max Johnson, der gestern erstmals im A-Team dabei war, Brendan Scheirer, der auch in Frankreich gespielt hat, dass die, die haben jetzt Verzögerung, weil einige Flughäfen, glaube ich, gesperrt sind dort, dass die ja dann morgen alle dann wieder bei uns sind.
Ja, freut uns natürlich auch sehr, wenn das österreichische Nationalteam erfolgreich ist. Alfred, noch ganz kurz, Ralf Rangnick musste ja in beiden Partien auf doch einige verletzte Spieler verzichten. Die Pflicht in Aserbaidschan, die wurde jetzt erfüllt. Ist für dich dennoch teilweise Kritik angebracht oder bewegt dann doch einfach die Freude jetzt über die geschaffte Qualifikation zur EM 2024 in Deutschland?
Nein, es ist keine Kritik angebracht, weil es geht in dem Zusammenhang der Qualifikation um die Qualifikation. Und wie die zustande kommt, ist nebensächlich. Interessant wird es erst bei der Euro selber. Dort wird der Kader wieder so aufgestellt sein. Ich hoffe zumindest, dass auch die Top-Leute wieder dabei sein können und dass dann der Cheftrainer, der Herr Rangnick, aus dem Vollen schöpfen wird können. Daher, ich äußere keine großen kritischen Anmerkungen.
Christian Ilse, wird ja auch sehr oft diskutiert. Ralf Rangnick, der Teamchef, wie groß ist sein Anteil am Erfolg? Wie sehen Sie das Ganze? Wie beurteilen Sie seine Rolle? Österreich ist zum insgesamt 3. Mal jetzt in Serie bei der Europameisterschaft dabei. Aber was hat sich unter Ralf Rangnick so entscheidend verändert, verbessert?
Ich muss schon anmerken, Frank Kofoda war ja bei der EM und hat da kein schlechtes Bild hinterlassen mit der österreichischen Nationalmannschaft. Aber um die aktuelle Situation, Nationalteam unter Ralf Rangnick, diese klare Idee, diese Handschrift, die er mitbringt, ist sehr bekannt. Und für mich ist auch immer zu sehen, wie die Spieler nehmen das richtig an, die verkörpern seine Idee dann wirklich, wirklich am Platz. Und vor allem die Stimme des Trainers, die wird irgendwann die Stimme der Spieler. Und er traut sich unglaublich viel zu. Also wenn er vielleicht ja, die Gruppe gewinnen und bei der EM werden wir eine sehr, sehr gute Rolle spielen. Und das ist, ja, das sind die Top-Teams Europa dabei und das sind richtige Kaliber und trotzdem dieses Zutrauen und als Mannschaft was schaffen zu wollen. Und da ist dieser erste Weg einfach, wir trauen es uns zu, wir haben Vertrauen in diese Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen und das ist einfach ein super Zugang. Und deshalb auch von meiner Warte aus traue ich der österreichischen Mannschaft dann in Deutschland bei der EM im kommenden Sommer wirklich eine Überraschung zu.
Ja, sind wir schon sehr darauf gespannt. Gratulation natürlich an das österreichische Nationalteam und Teamchef Ralf Rangnick für die Qualifikation zur Europameisterschaft. Damit wollen wir uns wieder der österreichischen Bundesliga widmen. Wir haben es ja schon gehört, beziehungsweise angesprochen. Am Samstag bekommt es Sturm Graz im Steirer Derby gegen ihren ehemaligen, beziehungsweise mit ihrem ehemaligen Arbeitgeber, dem TSV Hartberg, zu tun. Der erste trifft dabei auf den vierten, hätten so wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt auch nicht viele erwartet. Christian, was zeichnet denn die Hartberger in dieser Saison aus? Warum spielen die Oststeirer bisher so eine starke Saison?
Wo fange ich an? Ich fange mal an bei unserem Duell im Februar. Da war's ja, wo Hartberg noch richtig um den Klassenerhalt gekämpft hat und ich habe damals zum Obmann, zum Karl Erich, ja, mit dem ich nach wie vor ja, sehr, sehr gutes Verhältnis habe, ich habe ihm gesagt, ihr werdet jetzt nichts mit dem Abstieg zu tun haben mit dieser Mannschaft und ihr werdet im nächsten Jahr ein sehr, sehr heißer Kandidat auf die Top 6 sein. Das habe ich damals schon gesehen, wie Marco Schopp dort die Mannschaft zusammengesetzt hat. Und so wie sie sich auch in dieser Saison präsentieren, ist wirklich beeindruckend. Wir haben jetzt einmal eine Jahrestabelle angeschaut, obwohl man natürlich muss man immer auf Qualifikationsgruppe, Meistergruppe mit einbeziehen, trotzdem hinter Salzburg und uns ist Hartberg in dieser Jahrestabelle Dritter. Wenn ich mir die letzten 5 Runden anschaue, ist Hartberg Erster. Also, und auch die Art und Weise, wie sie spielen. Ja, es ist, sage ich einmal, wirklich die Hartberger da zu entschlüsseln und ein griffiges Gamekonzept zu entwerfen, ist keine Aufgabe, die man so nebenbei erledigt, sondern das braucht schon viel Präzision in der Vorbereitung. Wir werden jetzt keine schlaflosen Nächte deshalb bekommen, aber unsere Hausaufgaben, uns sehr, sehr gut einmal im Trainerteam vorzubereiten, das erledigen wir. Und jetzt ist unsere große Challenge. Wir haben erst ab morgen die Mannschaft wieder da, einer in unterschiedlichen Zuständen. Somit kann man sagen, dass wir einen guten Tag Zeit haben, uns auf dieses sehr, sehr flexible Spielkonstrukt von Hartberg vorzubereiten. Und deshalb, ja, das werden wir machen, aber grundsätzlich auch vorwiegend dann schauen, dass wir unser Spiel mit einer sehr, sehr guten Energie und Zuversicht am Samstag am Platz bringen. Aber großes Kompliment an die Arbeit von Marco Schopp und von Hartberg.
Ja, da sicherlich sehr gerne, Alfred. Inwiefern treffen da auch zwei verschiedene Herangehensweisen aufeinander? Sturm Graz mit sehr viel Intensität, Pressing, die Hartberger mutig im Spielaufbau, kontinuierlicher flach heraus, auch immer wieder mit der Einbindung von Torhüter Salinger. Inwiefern können die Hartberger denn dem Tabellenführer wehtun?
Ja, dieses Spiel, das du gerade skizzierst, ist aus meiner Sicht dort zu entscheiden, wo man immer von den Basics spricht, nämlich als allererste Kategorie nenne ich hier den physischen Zweikampf. Und da sehe ich natürlich Vorteile bei Sturm, dass Sturm diese Art von Fußball ja schon seit längerem pflegt, dass man mit allem, was man hat, auf physischer Ebene und konditioneller Ebene, um das noch zu erweitern, in die Waagschale wirft. Das ist das, was Hartberg durchaus wehtun kann. Das zum Zweiten ist das Spiel von Hartberg mit dem Spiel von hinten hinaus, im kontinuierlichen Aufbau, auch immer natürlich eine Möglichkeit, Bälle abzufangen und dann sehr schnell den Konter zu lancieren. Daher, ich glaube, diese beiden unterschiedlichen Zugänge werden eben auf diesen beiden Ebenen entschieden werden, nämlich wie stark ist Sturm am Samstag körperlich und zum Zweiten, wie oft können sie den Spielaufbau der Hartberger mit den nötigen taktischen Maßnahmen so in den Griff bekommen, dass sie sofort daraus kontern können. Für mich ist Sturm eigentlich ganz klarer Favorit und prophezeie jetzt schon einen Sieg.
Gut, ich widerspreche dem Alfred nur ungern, aber zu den zwei Punkten. Punkt 1, den er da genannt hat, es gibt ja eine Mannschaft von den 12 Bundesligisten, die nach 10 Spielen die beste Zweikampfquote mit 54% hat. Das ist der TSV Hartberg, könnt ihr jetzt sagen. Sie bestreiten zwar wenig Zweikämpfe im Vergleich zum SK Sturm, aber dafür, die sie bestreiten, gewinnen sie halt. Oder öfter als die Hälfte. Und zum Zweiten aber gebe ich natürlich dem Alfred recht, dass das dann trotzdem ein entscheidender Punkt ist. Ich glaube aber auch, dass entscheidend sein wird, weil ja Hartberg schon gezeigt hat, dass die Mannschaft ja auch flexibel agiert. Da gibt es ja auch sehr wohl hohe Bälle. Nur wenn im Alltag oder WSG wie zuletzt sehr defensiv agieren, dann hast du automatisch auch mehr Ballbesitz und dann bist du halt gezwungen. Und das ist ja auch für den SK Sturm nicht so einfach in den Heimspielen, haben wir gesehen, gegen Klagenfurt, gegen die WSG. Dann bist du ganz einfach auch gezwungen, Lösungen zu finden und vor allem das erste Tor zu erzielen, weil dann wird es sicherlich einfacher. Ich glaube, und das habe ich auch schon am Beginn angesprochen, das wird ja vielleicht der Chris jetzt auch bestätigen, ein Punkt wird mit Sicherheit das Thema im Standard sein, wo Sturm ohnehin schon stark ist und wo man bei Hartberg ganz einfach sieht, dass es eine kleine Mannschaft ist. Ja? Wir haben Boat und die Akite, die an die 1,90 kommen und das war es dann schon. Der Rest ist unter 1,80, Kompo schleicht drüber und bei Entrup ist die Frage, ob er spielt.
Aber springt sehr hoch, der Pauli.
Der Pauli springt sehr hoch, das weiß natürlich der Chris, das ist richtig. Aber ich will damit nur sagen, Hartberg ist insgesamt im Vergleich zu anderen Mannschaften eine eher kleinere Mannschaft. Möglicherweise kann das dann auch mit ein Grund sein. Und ich glaube auch, dass Sturm die besseren Möglichkeiten haben. Ich glaube aber vor allem, dass die Standards entscheiden werden. Und dann könnte sich der SK Sturm durchsetzen. So, jetzt habe ich ein paar Dinge gesagt. Vielleicht sitzt der Alfred, vielleicht sitzt der Chris, vielleicht auch du, Otto, komplett anders.
Ja, nur zur Information für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, Paul Komposch, Sie kennen ihn mit Sicherheit, Innenverteidiger, 22 Jahre alt, beim TSV Hartberg, bei Sturm Graz, ausgebildet, aber für Sturm, wie viele Bundesligaspiele gemacht? Wer weiß es? 3? Ich hätte 2 notiert, Martin, aber... Ja, du hast geraten, hast es mir angezeigt.
Ich glaube, dass er ja schon, der, weiß ich gar nicht, wann er sein Debüt gefeiert hat. Chris, hast du ihm das Debüt ermöglicht in der Liga? Wahrscheinlich.
Also ich nehme mal an, dass es bei uns war, ja.
Aber ja, die Zeit vergeht so schnell.
Er war Kapitän von der zweiten Mannschaft, ständiger Teil unseres Trainingskaders. Ja, großartiger Charakter, aber wie gesagt, es war dann bei uns so, dass einfach zu viel, die Konkurrenz zu groß war und dann gibt es eben den Umweg und er macht, so wie er es bis jetzt macht, er macht es wirklich hervorragend und ja, ich wünsche ihm das Allerbeste.
Spielt wirklich eine,
auch wenn wir Gegner sind.
Ja, spielt wirklich eine großartige Saison, aber wenn wir schon beim Thema sind, wie schwer, das kommt ja auch immer wieder von außen, auch von Sturmfans, vielleicht der einzige Kritikpunkt. Der Erfolg verpflichtet. Wie schwer haben es derzeit junge Eigenbauspieler bei Sturm, in der Profimannschaft Fuß zu fassen, Chris Ilzer?
Ja, es ist immer das Niveau, das wir dann auch mitbringen, das ist dann auch die Latte und die liegt im Moment natürlich hoch. Aber wir haben eine zweite Mannschaft und das ist der ideale Übergang von der Akademie, dass du sagst, okay, als Akademieabgänger fasse ich Fuß in der zweiten Mannschaft, zeige dort auf, schaffe es mich in den Trainingskader der ersten Mannschaft zu entwickeln. Und dort kommt es dann wirklich darauf an, auf die Leistung. Schaffe ich den direkten Durchbruch, geht es einmal über Laie. Es gibt mehrere Wege, aber am Ende ist es einfach ein Leistungsprinzip. Und das ist auch bei uns jetzt so, dass wir einfach ein sehr, sehr hohes Niveau haben. Aber es soll ja nicht abschrecken. Es soll ja so sein, dass ich mir einfach nach der Decke strecke. Und wie gesagt, wir bieten mit der Zweiermannschaft, mit dem Trainingslevel, das muss man auf sehr hohem Niveau halten, wenn, glaube ich, bieten wir schon ein sehr gutes Gesamtkonstrukt da für einen jungen Spieler an. Und manchmal ist es halt dann auch so, dass man einen Umweg gehen muss. Und diese Resilienz, diese Widerstandskraft die will ja beim jungen Spieler, das ist ja in einem großen Kader, in einem Kader mit wo Persönlichkeiten, wo gestandene Spieler drinnen stehen, dass man sich da durchsetzen lernt. Das will ich auch vom jungen Spieler sehen. Und das habe ich auf beeindruckendste Weise zum Beispiel vom Rasmus Højlund gesehen. Und der hat das dann nicht nur bei Sturm Graz bewiesen, sondern auch bei Atalanta und so wie es scheint jetzt auch bei Manchester United.
Ja, und Christoph Lang haben wir schon erwähnt, 21 Nationalteamspieler Österreichs, derzeit Leihspieler beim TSV Hartberg. Dazu ist dann sicherlich auch noch ein Leon Krügic bei Sturm Graz zu nennen, 17 Jahre alt, wenn ich richtig liege. Der wird auch seine Chancen mit Sicherheit bekommen. Alfred, bei Sturm derzeit, ist das überhaupt möglich, Talente zu, darf ich das überhaupt bei dir sagen, entwickeln? Na gut, ich nenne es anders, ihnen Einsatzzeiten zu ermöglichen. Wie schwierig ist der Spagat zwischen Ausbildung, stetigen Erfolg und dann auch Transfererlösen, so wie bei Rasmus Højlund?
Naja, ich glaube, du hast schon in deinem Statement einen grundlegenden Fehler geäußert.
Sehr schön.
Und zwar lautet der, so wie du es formuliert hast, die jungen Spieler werden die Chance bekommen. Ich behaupte, es muss ganz anders gehen.
Sie müssen sich erarbeiten.
Na, warum sagst du dann bekommen? Warum sagst du nicht, dass sich die jungen Spieler die Chance erarbeiten müssen? Das heißt, sie müssen gegen gestandene Spieler zeigen, dass sie diese ersetzen können. Das heißt, Leistungen bringen im Trainingsprozess, und deshalb greife ich gleich das Wort von Chris auf, es ist das Leistungsprinzip das Entscheidende. Es zählt nicht jung oder alt. Es zählt, bist du gut oder bist du nicht gut genug. Daher immer diese Lamentiererei, man bekommt keine Chance, ist schon von vornherein ein fataler Zugang.
Ich nehme an, Chris Ilzer stimmt voll und ganz zu, was Alfred jetzt gerade von sich gegeben hat, mit diesem Chancen bekommen bzw. arbeiten.
Absolut, ja. Also ich habe es noch nie erlebt, dass ich einen richtig guten Spieler aufhalten habe können. Also der wird sich seinen Weg suchen und der wird sich durchsetzen nach ganz oben. Und wie gesagt, das Limit setzt sich jeder Spieler nur selbst.
Ganz genau. Und Rasmus Højlund haben wir schon gehört. Der Österreicher Topf ist ja seit dem Verkauf des dänischen Stürmers jetzt bei Sturm nicht mehr unbedingt der Hauptfokus. Verständlicherweise gab es ja auch eine hohe Ablösesumme. Und Rasmus Højlund wechselte ja zu Atalanta in der Europa League. Geht es jetzt zweimal gegen den ehemaligen Arbeitgeber von Rasmus Højlund. Christian, nächsten Donnerstag kommst du mal zum Heimspiel gegen Atalanta und dann geht's auswärts ran nach Italien. Was sind da die Erwartungen an diese beiden Begegnungen? Wie schwer wird's?
Ich müsste jetzt an Pauli Beidouch holen, um ihn zu fragen, wie er so Atalanta analysiert, weil der ist gerade mittendrin. In meinem Kopf habe ich nur Hardback aktuell. Also ich mache immer ein Spiel nach dem anderen. Am Samstag nach dem Hardback-Spiel kriege ich dann von Pauli Atalanta und werde mich dann intensivst mit ihnen befassen. Fakt ist, dass wir endlich geschafft haben, ein Auswärtsspiel in der Gruppenphase zu gewinnen. Es hat uns in einer viel besseren Position einmal jetzt gebracht, obwohl erst zwei Runden gespielt sind. Aber es ist halt so, dass Sporting und Atalanta die Household Favorites sind. Wir mit dem Auswärtssieg in Rakow uns gut positioniert haben. Aber klar, wir wollen auch gegen Sporting und gegen Atalanta mit starken Leistungen dafür sorgen, dass wir auch gegen diese Teams punkten. Und da ist aber wirklich ein Hochleistungsauftritt nötig am kommenden Donnerstag. Aber gemeinsam mit unseren Fans zu Hause haben wir schon immer wieder gezeigt, dass wir da schon zu außergewöhnlichen Leistungen fähig sind. Und das werden wir anstreben.
Ja, und für viele ist es ohnehin von den Namen her Sporting Lissabon, beziehungsweise Sporting aus Lissabon, sollen wir sagen, das hören die dort gar nicht gerne, Sporting Lissabon. Und Atalanta, da verbinden ja viele die Champions League damit. Martin, wie ist Atalanta für dich einzuschätzen? Der Verein war von 2019 bis 2021 dreimal in Serie in der Champions League Gruppenphase vertreten, erreichte das Viertelfinale, dann auch noch die K.O.-Runde. Das ist schon ein ordentlicher Brocken.
Siehst du, Otto, das schätze ich so an dir. In deiner Frage hast du schon meine Antwort genommen und deswegen brauche ich nicht mehr viel sagen.
Ich habe mir gedacht, du kannst uns jetzt den Kader erklären.
Ja, nein, aber ich will damit sagen, wenn eine Mannschaft in der Serie A sich unter die ersten vier in Folge qualifiziert damit für die Champions League und jetzt halt für die Europa League, dann ist damit ja schon alles gesagt, denn die meisten Fußballfans kennen dann doch die bekannteren Namen aus der Serie A und da ist aber Atalanta eben immer vorne dabei gewesen und ist es auch weiterhin. Und damit ist auch schon gesagt, dass das mit Sicherheit, sage ich jetzt, das stärkste Team ist in dieser Gruppe, eben weil die Liga höher als die portugiesische einzuschätzen ist und weil Atalanta, und das kommt ja dann, man könnte fast sagen, es gibt ja auch in einer gewissen Weise auch eine Parallele zu Sturm. Sturm hat sich in den letzten Jahren jetzt auch, man könnte jetzt sagen, zum dritten Mal in Folge, wenn man diese Saison herannimmt, vorne und oben qualifiziert oder in der österreichischen Liga oben angesetzt. Und Atalanta hat es auch geschafft, eben auch mit den Möglichkeiten, die man hat. Und die bestehen vor allem darin, dass man Spieler verpflichtet, die nicht vielleicht so bekannt sind wie bei den beiden Mailänder Clubs, bei den römischen Clubs, bei Juventus. Gut, da gibt es jetzt eigene Probleme bei den Turinern. Aber da sieht man eben, und vor allem versteht es auch Atalanta, die Spieler zu verkaufen. Nicht? Also in dieser letzten Transferperiode rund 150 Millionen Euro Verkaufserlöse, damit ist schon alles gesagt. Und trotzdem hat die Mannschaft wieder Qualität. Das ist also eine wirklich interessante Mannschaft mit Spielern, die eben Qualität haben. Dann werden eben Spieler geholt wie Højlund, die dann noch einmal weiterverkauft werden. Und deswegen ist es für Sturm eine Herausforderung. Also ich würde mich freuen über jeden Treffer, über jeden Punkt, den der SK Sturm holt gegen diese Mannschaft. Aber ich glaube, auch wenn der Chris das jetzt noch nicht so detailliert wahrscheinlich sagen kann und will, weil er es auch noch nicht so genau beobachtet hat oder analysiert hat, aber es wird auch gegen diese Mannschaft Möglichkeiten geben, weil davon ist ja auszugehen, dass Atalanta den SK Sturm dann doch so einschätzt, dass man da die 6 Punkte macht, um sich für das Frühjahr, für die K.O.-Phase zu qualifizieren. Und ein Satz noch, der Gasparini, der Trainer, ist eben sehr geschätzt. Bei Atalanta, der macht es seit Jahren und ich glaube, ist für viele Trainer auch in Europa immer wieder ein Vorbild, wie er das schafft und wie er es versteht. Also gerade vor ein paar Jahren war ja ganz ein Hype um ihn, weil man gesehen hat, was diese Mannschaft für einen Powerfußball spielt. Und deswegen, tolle Mannschaft.
So. Siehst du, Martin, und da schätze ich so unglaublich an dir, dir fallen dann doch noch 2, 3 Sätze zu der jeweiligen Mannschaft ein, weil du ein absoluter Fachmann bist und das trifft ja auf alle Gesprächspartner hier zu. Alfred, die Europa League, das ist ja so, wie soll ich sagen, ja, dein Hauptfeld, darf ich das überhaupt so sagen? Du hast dich sicherlich auch schon mit Atalanta beschäftigt und wie schwierig wird denn diese Aufgabe für Sturm Graz?
Also mein Hauptfeld ist momentan die Erdäpfeln ausgraben im Garten. Aber was Atalanta betrifft, muss man
fußballerisch habe ich gemeint, verzeihen.
Ja, nee, muss man Folgendes festhalten, glaube ich. Zum einen, die Italiener haben eine Art von Kaderkontinuität. Das heißt, es ist nie so ein großer Zufluss und Abfluss an Spielern von Transferperiode zu Transferperiode. Im Großen und Ganzen bleibt der Stamm relativ stabil und gleich. Das fängt beim Tormann Musso an. Ich durfte ja Atalanta auch begleiten, schon in der Europa League noch die letzten Jahre einmal. Das heißt, vom Tormann weg hast du immer wieder eine stabile Formation, die eingespielt ist, weil nicht allzu viele Abgänge der Fall sind. Im heurigen Jahr haben wir noch mit De Ketelaer von Milan einen Klassemann dazugeholt für die Offensive. Also insgesamt hat Atalanta ein sehr schnelles, zu meiner Zeit, wie ich sie beobachtet habe, 4-4-2 gespielt, auch flach, aber mit sehr viel Dynamik nach vorne. Extrem schnelle Spieler, Zappacosta zum Beispiel, der Hund, der rennt, dass die Tür nicht zugeht. Das heißt, worauf man sich einstellen kann, ist, dass sie im Umschaltspiel immer, wenn sie Bälle erobern, mit sehr viel Sprintvermögen nach vorne agieren werden. Und da ist der Hebel, glaube ich, auch anzusetzen. Größere Probleme haben sie eher dann, wenn sie gezwungen werden, selbst das Spiel zu machen. Und das wird dann in Graz nicht der Fall sein, weil da wird Sturm auch versuchen, das Heft in die Hand zu nehmen. Also es wird an diesem kommenden Donnerstag ein interessantes Spiel insofern, dass die Italiener die Defensive suchen werden und dann versuchen, sehr schnell zu kontern und Sturm wird es umgekehrt machen. Mein Tipp verrate ich aber nicht.
Ja, werden jetzt die Sturmfans sagen, vielleicht ist das ganz gut so und Christian Ilzer denkt sich gerade ganz gut, dass ich heute beim Podcast dabei bin. Jetzt weiß ich schon sehr viel über Lanta. Ja, gar nicht so schlecht.
Nee, ich habe es ja gegen Rakuf, habe ich es natürlich gesehen und in dem einen oder anderen Spiel in der Serie auch. Also jetzt gegen Rakuf war es in Bergamo Pressing-Maschinerie. Also die haben Rakuf da wirklich über den ganzen Platz gejagt, oder zumindest dann waren sie immer in ihrer Angriffshälfte. Es war beeindruckend dort, wie intensiv und in welcher Herangehensweise sie dieses Pressing gespielt haben. Aber ich habe es dann in der Serie A, so wie es der Alfred sagt, da abwartender gesehen, dass sie einfach den Gegner kommen haben lassen und dann mit schnellem Umschaltspiel diese Räume mit ihren schnellen Spitzen dann ausnutzen haben wollen. Fakt ist aber, es sind alle drei Teams, sind Dreierkettenmannschaften. So spielt Atalanta jetzt eine Dreierkette, so wie Sporting und Rakov jetzt auch gespielt hat. Von dem her ist jetzt, ja, systematisch haben wir schon eine Herangehensweise. Also wie gesagt, die muss man jetzt im Detail anschauen, aber so im Groben habe ich schon im Kopf immer.
Ja, war uns Spiel auch bewusst. War uns auch bewusst, dass sie natürlich Atalanta schon längst gesehen und mitverfolgt haben. Und wenn wir schon gehört haben, Gasperini, der Trainer, wer sind denn so für Sie die derzeit spannendsten Trainer? Wen verfolgen Sie da genau, auch auf internationalem Parkett?
Bei Gasperini ist mir aufgefallen einmal, im Spiel gegen Rakov, es gibt ja eine sehr, sehr kleine Coaching-Zone in Bergamo, wenn man sich dort Spiele anschaut. Und ich glaube, 50% coacht er außerhalb der Coaching-Zone.
Mal da könntest du einen neuen Rekord aufstellen, Chris, dann in Bergamo.
Also ist mir aufgefallen. Ich trau mich nicht mehr die Coaching-Zone verlassen. Ich bin konditioniert worden.
Also vom Emotionalen her, Gasperini natürlich zu nennen, aber ansonsten noch sicherlich auch die großen Namen, Pep Guardiola, Jürgen Klopp, gut, das ist jetzt auch nichts Neues. Aber viele haben dann ja, auch den Trainer von Brighton zum Beispiel derzeit auf der Liste.
Ich glaube, der Marco Schopp hat den sehr auf der Liste.
Ja, der Zerbi.
Und der Zerbi, ja, sehr, sehr spannende Herangehensweise. Ja, in gewissen Punkten einfach neue Ansätze wieder. Ball mit der Sohle stoppen, weil man dadurch nicht so leicht lesbar ist. Warten, bis das Pressing ausgelöst wird, dann erst wegspielen. Also coole Ansätze, denkt gewisse Dinge anders und da ist es dann natürlich auch sehr, sehr erfolgreich. Er versucht sich einfach mit den zwei Sechsern Innenverteidigern einfach den Gegner zu locken und schafft sich dadurch Räume, die sie dann überfallsartig nützen. Also ja, spannender Trainertyp. Und ja, gibt es auch, wenn man so um die Welt schaut, immer wieder sehr, sehr spannende Ansätze, sehr spannende Typen auch als Trainer. Wie gesagt, Klopp, Mourinho, Guardiola sind die Klassiker, aber also auch in der Europa League, internationalen Spielen, habe mich dann lang mit Peter Boss, sagt man, ich habe immer zuerst Boss gehabt, Peter Boss unterhalten. Unglaublich offensiv gedacht, seine Idee von Fußball und ja, dieser Austausch ist für mich dann immer spannend, weil man einfach, wenn man viele Jahre in seiner Idee eingräbt, dann einfach schon immer wieder öffnen muss. Nach außen, weil es dann schon dieses Spiel dann auf unterschiedlichsten Arten und Weisen dann zu bestreiten gibt, ja, oder Möglichkeiten gibt.
Und wer mit Ihnen zu tun hatte, auch in der Trainerausbildung, hört man immer wieder, Chris Ilzer, der war der Beste in diesem Jahrgang, unglaublich, was der taktisch alles drauf hat. Jetzt habe ich vorhin gesagt, bei Sturm Graz ist sehr viel Klarheit, Pressing-Momente vorhanden. Finden Sie, wird Ihnen und Ihrer Mannschaft da manchmal Unrecht getan, dass viele behaupten, bei Sturm, da wissen wir oft, was kommt, das ist alles so in diesem Vier-Raute-Zwei-System. Inwiefern sehen Sie diese Diskussion?
Amüsant.
Weiß nicht, Amüsant. Wie man Raute ist.
Genau.
Das naja, ich sage mal so, es ist bei mir, ich habe ja einen komplett anderen Zugang. Ich versuche jetzt die einzelnen Phasen für mich zu strukturieren und am Ende dieser Strukturierung der unterschiedlichsten Phasen denke ich mir, okay, wie könnte ich es jetzt, was könnte ich jetzt für Grundordnung formulieren für die Medien? Und dann nehme ich halt oft die Raute, obwohl es dann manchmal, ja, stehen dann ein paar Spieler auf Positionen, das, was mir dann selber gar nicht gefällt. Aber meine Herangehensweise, ich denke mir einfach die Phasen durch und finde für jede Phase dann die passende Struktur. Und dann muss man wieder aus dieser Struktur, muss natürlich der Übergang, der darf dann nicht zu kompliziert sein. Ich kann nicht bei der Spieleröffnung was komplett anders machen wie beim Aufbau oder im hohen Pressing, dann wie im tiefen Pressing und habe beim Ballgewinn dann nicht diese Positionierung, die ich mir erwarte, wenn ich einen Ballgewinn habe. Wenn ich jetzt, bin jetzt kein Fan, wenn ich zu flach positioniert bin im Spiel gegen den Ball und habe beim Ballgewinn überhaupt keine Positionierung in der Tiefe. Also es gibt dann schon immer wieder, muss man dann immer wieder denken, wie ist der fließende Übergang in die nächste Phase dann bestmöglich und so einfach wie möglich auch für die Spieler. So einfach gehalten, dass die Spieler auch verstehen und nicht da zu sehr ins Nachdenken kommen.
Alfred, ist das genau etwas, was du auch unterstreichen möchtest, die Einfachheit des Spiels wieder hervorzuheben? Was sind denn so im heutigen Trainergeschäft die wichtigsten Bausteine, um dann auch ja, erfolgreich zu sein? Denn das ist ja das Wichtigste.
Ich erlaube mir jetzt einen Exkurs, ohne dass
ich. Wie lange dauert denn der?
Nur kurz.
Bitte, wir freuen uns schon.
Der Chris sagt, ist natürlich alles ganz richtig. Er hat von Spielphase gesprochen. Ich als einer, der gänzlich andere Dinge im Kopf hat, möchte hier etwas in die Waagschale werfen, das nenne ich Raumzeit-Kontinuum. Anders gesagt, Spielphasen sind zeitliche Strukturen, die musst du aber immer verknüpfen mit dem Raum, der auf dem Spielfeld vorhanden ist. Und ich, für meinen Geschmack ist der nächste große Entwicklungsschritt, der im Fußball zu machen ist, den wird aber nicht Guardiola machen oder andere, den werden solche machen, die sich in der Relativitätstheorie auskennen, die werden das Dreigestirn Ball, Zeit und Raum neu interpretieren lernen. Und dafür benötigst du allerdings auch hirnphysiologische Kenntnisse, also Wissen darüber, wie Wahrnehmung geschieht, wie Entscheidungen und so weiter getroffen werden. Das heißt, der nächste Trainer ist eigentlich einer, der
ein Astrophysiker oder wie?
Nein, der Hirnforschung Bescheid weiß und die Relativitätstheorie versteht.
Wen also hast du denn da schon? Ja, ich wollte gerade sagen, Alfred, da wärst du der passende Trainerkandidat oder wen hast du da auf deiner Liste?
Ich glaube, ich möchte jetzt mich da gar nicht ins Spiel bringen, aber das muss der nächste Schritt sein. Und wenn einmal ein Präsident ein Vertrauen hat und sagt, ich will den Fußball des 23. Jahrhunderts spielen, Otto, gib ihm meine Telefonnummer.
Ja, die habe ich natürlich und die gebe ich dann gerne weiter, vorausgesetzt, ich werde überhaupt gefragt. Aber Chris, ich zum noch einmal auf das Trainergeschäft zurückzukommen. Wie sehen Sie da die Entwicklung? Und vor allem, was ist dann, weil ich das gesagt habe, was ist dann am Ende für Sie wichtiger? Oft hört man von einem Trainer, wir können eine schlechte Leistung zeigen. Am Ende gewinnen wir mit 1-0 und dann haben wir wieder alles richtig gemacht. Sprich, was ist wichtiger, das Ergebnis oder die Leistung? Eine gute Leistung Ihrer Mannschaft?
Ja, unterm Strich ist das Ergebnis das, was zählt. Aber kümmern musst du dich als Trainer um die Leistung. Es gibt natürlich auch, traue mich jetzt nicht mehr Phasen zu sagen.
Na, Fred, darf ich das eh nicht so streng.
Wir gehen von einem Raum in den anderen, weil da gibt es ja die Zeit tun wir auch schon weg. Wir bewegen uns in
Wahrheit nicht.
Zeit gibt es nicht, wir bewegen uns nur in Räumen.
Bravo.
Und der Herbstraum ist schon so einer, wo wir natürlich mit internationalen Spielen, mit dem ÖFB Cup schon einfach Ergebnisse liefern. Da ist dann nicht immer so wichtig, dass man sagt, okay, die Leistung war jetzt auch so, dass sie jetzt ein Augenschmaus war, wir müssen einfach Ergebnisse liefern. Wir haben jetzt auch so unsere Etappen so schnell wie möglich qualifizieren für die Meistergruppe, das ist die erste Ziellinie. Wenn wir den noch 12, 13 Runden geschafft haben, top. Ausgangslage bestmöglich herrichten für die Meistergruppe. Und dann geht es so drüber über den Jahreswechsel, dann geht es Richtung Meistergruppe und dort musst du performen und dann muss auch die Leistung, die man sich jetzt auch vorbereitet hat, über den Herbst, über Wintervorbereitung, so sein, dass man dann auch wirklich in der Erntezeit, wo es dann die Preise für die Saison einzufahren gilt, dass man dann wirklich am Punkt da ist und dass man dann ein High-Performer-Team ist.
Es gibt
High-Performer-Team zu sein, muss man natürlich im Sommer auch immer wieder Veränderungen machen, transformieren, um in neuen Räumen zu kommen.
Bitte, Alfred.
Neue Ebenen.
Also ich glaube, ich gebe eher die Nummer von Chris Ilzer dann weiter.
Das wird, ich muss sagen, es ist ein Dream-Team.
Ja.
Ilza und Data vielleicht dann einmal in der deutschen Bundesliga.
Ja, oder wo auch immer. Deutsche Bundesliga ist da sicherlich nicht das Ende der Karriereleiter. Aber Chris, Ilza, weil Sie das gesagt haben, viele Aufgaben im Sommer, Transfers. Alexander Prast, da gab es ja lange Wechselspekulationen. Der ist aber dann trotzdem geblieben. Neuzugänge, Serrano, immerhin von Atletico Madrid gekommen. Max Johnston, Rechtsverteidiger, Gazibegovic ist geblieben. Der Kader ist sehr breit, qualitativ unglaublich gut besetzt für Sie weiterhin. Sie wollten das genauso haben, diesen Konkurrenzkampf, eben auch um das Maximum aus den Spielern herauszuholen.
Ja, zum Ersten ist einmal wurscht, was herkommen. Sie müssen gute Charaktere sein, zu uns passen und da einfach eine Qualität mitbringen. Und das tun sie alle. Der Kader ist groß, aber wir brauchen auch diesen großen Kader, sonst kann man einfach das nicht auf dem Level bewältigen. Jeden dritten Tag einfach wirklich auf Top-Level abzurufen. Aber es ist natürlich so, dass man einfach Potenzial, das da ist, das müssen wir jetzt natürlich auch noch perfekt in der richtigen Mischung zu einem Team formen, und da haben wir sicher noch nicht das komplette Potenzial ausgenutzt, das in unserer Truppe steckt. Das ist jetzt die Aufgabe von uns Trainern, da die Spieler bestmöglich zu entwickeln, das Potenzial, das in uns steckt, zu entwickeln und dann auch in der richtigen Mischung für die jeweilige Aufgabe dann am Platz zu bringen und dabei einfach ein Team zu bleiben. Das ist einfach eine enorme Zugrichtung. Wenn die besten Spieler das Wichtigste ist, dass das Team performt, dann glaube ich, sind wir schon sehr weit.
Ja, aber trotzdem, was ist mit Johnson und vor allem mit Serrano? Also Johnson kann man sagen, der kann man ja sich noch ein bisschen Zeit lassen. Serrano ist ein Leihspieler. Hat der das nicht, diese Fähigkeit, oder ist an Goran Stankovic einfach kein Vorbeikommen und deswegen bleibt er auch in den nächsten Monaten nur Ergänzungsspieler?
Das ist natürlich, wenn du auf dieser Position dann einen Spieler holst, dann ist es so, dass wir schon gesagt haben, man kann Serrano schon gesehen, dass er nicht nur die Sechser-Position, dass er 8 Innenverteidiger in der Dreierkette, dass er schon flexibel ist, dass er einfach was jetzt Laufbereitschaft, Zweikampfverhalten sehr, sehr viel mitbringt. Wir haben jetzt, also ich gehe mal davon aus, die Spieler, die morgen zurückkommen, sind auch alle topfit. Jetzt gibt es nur so bei William Böwing und bei Sidi Chartan noch Kleinigkeiten, aber sonst ist der komplette Kader fit, matchbereit. Und demher ist es natürlich eine sehr, sehr große Auswahl und nicht leicht natürlich für einen Spieler, der jetzt erst im Sommer gekommen ist, dann in die Mannschaft zu finden, vor allem auf Positionen, die wir einfach mit absoluten Schlüsselspielern besetzt haben.
Ja, und ein Spieler, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, Lavallette zum Beispiel, Innenverteidiger, wächst jetzt auch immer mehr rein, stand jetzt zum zweiten Mal in der Bundesliga auswärts beim WRC in der Startformation. Alfred, wie siehst du die Kaderstruktur von Sturm Graz? Wir haben da jetzt schon sehr viele Namen gehört, ist eigentlich unglaublich. Da könnte Chris Ilse ja schon eine zweite Mannschaft, eine zweite Elf aufstellen und die hätte immer noch mehr als Bundesliga-Niveau.
Ja, die Kaderstruktur, gehe ein wenig eine Ebene drunter. Zunächst einmal die Spielerstruktur. Das heißt, in der Transferperiode, in der Zusammenstellung der Mannschaft selbst, hast du ja Gedanken daran, welche Spieler willst du haben im Team. Die müssen auf der psychosozialen Ebene in Ordnung sein, dann sollten sie natürlich das technisch-taktische Vermögen mitbringen und auch gewisse Fähigkeiten und Fertigkeiten besitzen auf der Werkzeugebene. Das weißt du ja alles. Aber das ist nur das einzelne Puzzleteil. Um das gesamte Teil, also alle Teile zusammenzusetzen und zu einem richtigen Bild, das ist dann die Aufgabe des Coaches, weil eine Mannschaft ist ja ein System und Systeme haben gewisse Eigenschaften. Und wenn der Coach es schafft, die einzelnen Spieler mit dieser Struktur, die sie besitzen, ihrer Leistungsstruktur nämlich, so zusammenzubauen, dass sie ein Gesamtbild ergeben, und jetzt kommt der Clou, in dem sich das Team dann im eigenen Spiegel erkennt als Mannschaft. Das ist nämlich die große Kunst, dass also diese Substrukturen der einzelnen Spieler erst im Bild sich erkennt, worin seine Aufgabe besteht, worin das Ziel dieses Teams, in dem er steckt, dieses Systems zu suchen ist. Deshalb glaube ich, die Endstrecke so einer Arbeit eines Headcoaches, so wie es der Chris ist dann erreicht, wenn das Team von sich aus funktioniert und keinen Trainer mehr braucht. Aber das ist dann der absolute Meisterbrief.
Ich weiß gar nicht, ob das möglich ist. Vielleicht hat das Carlo Ancelotti bei Real Madrid in Ansätzen geschafft. Wir erinnern uns an den unglaublichen Triumph in der Champions League. Ich denke, von dieser Herangehensweise sprichst du, Alfred. Und über ein Thema, ich weiß, es ist ein leidiges Thema, aber ich muss es jetzt trotzdem hinten raus, noch die Zeit verfliegt. Ich hätte es schon früher eingeplant gehabt, Pyrotechnik. In den Stadien, der Senat 1 verkündete ja vor rund einer Woche seine Urteile über die Einsätze von Pyrotechnik für Sturm, wurde eine Geldstrafe in Höhe von 100.000 Euro verhängt. Es geht um die Vorfälle beim Heimspiel gegen den österreichischen Serienmeister, gegen den FC Red Bull Salzburg. Und der Geschäftsführer Wirtschaft, Thomas Teppich, hat angekündigt, dass Sturm Einspruch gegen die Höhe der Strafe erheben wird, auch noch einmal versuchen wird, die eigene Position zu verdeutlichen. Chris Ilzer, die Frage an Sie, finden Sie die Strafe auch zu hoch und gehört Pyrotechnik Ihrer Meinung nach in ein Fußballstadion?
Leidiges Thema, wie das du gesagt hast, da zu diskutieren drüber, bin auch nicht die richtige Ansprechperson, dann nehme ich mich einfach ganz, ganz klassisch raus aus dem Thema. Ich finde es jetzt einfach, wie soll ich sagen, wenn ich habe es erlebt, wie wir unser erstes Kind bekommen haben als Familie, hat das alles verändert und im Leben. Und genauso sind die Fans, die ein Stadion zum Leben erwecken oder eben nicht. Und da Fans in einem Stadion mit der großartigen Stimmung machen. Und natürlich auch, wenn ich jetzt ans Cup-Finale denke, die Stimmung war unfassbar gut. Und da natürlich war die Pyrotechnik schon, dass das aufgewertet hat. Das einfach, ja, nochmal dieser ohnehin schon großartigen Stimmung nochmal einen extra Schub gegeben hat.
Aber darf es das überhaupt mit dem Thema und in Verbindung mit Sicherheit sein?
Ich sage genau, da ist dann der springende Punkt. Ich habe danach bei unserem Spiel dann zu Hause und beim Spiel gegen Rapid, dann habe ich gesagt, ich habe auch nichts dagegen. Also die Stimmung war ja gegen Salzburg und im Rapid war ja großartig, ähnlich wie da im Cup-Finale. Und da, wenn sie da Fanclubs abfeiern, ihre Geburtstage, Jubiläumsfeiern, habe ich überhaupt nichts dagegen. Was mich einfach stört, ist, wenn es zu Spielunterbrechungen führt und vor allem, was gar nicht passieren darf, ist, dass Leute zu Schaden kommen und verletzt werden. Diese Sicherheit muss einfach immer gewährleistet sein. Das darf nicht passieren. Ich kenne mich da zu wenig aus in dem Thema, wenn das so geführt und kontrolliert ist, das Bild gemeinsam mit der Stimmung, die er Pyrotechnik abgibt, ist natürlich sensationell, muss ich
auch ehrlich sagen. Es gibt auch wirklich wunderbare Choreografien ohne Pyrotechnik. Martin, deine Meinung zu den Strafen von Sturm und dem SK Rapid dürfen wir auch nicht vergessen. Die Hütteldorfer wurden ja zu einer Strafe von 50.000 Euro plus einem bedingten 3-Punkte-Abzug bedacht. Wie siehst du das?
Es gibt einen Strafrahmen und da kann man sich diskutieren, was ist gerechtfertigt. Sind 30.000 gerechtfertigt? Sind 200.000 gerechtfertigt? Das ist wie in unserem Rechtssystem, wenn es Paragraphen gibt und auch möglichen Strafrahmen für andere Delikte, für Vergehen oder Verbrechen im allgemeinen bürgerlichen, also im Strafgesetz oder in dem Fall, was den Fußball betrifft. Das ist natürlich dann breit zu diskutieren. Fakt ist, es ist klar geregelt, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. In Österreich gibt es ohnehin schon eine Ausnahme, dass man Pyrotechnik in gewissen Stadien, gibt es ja Clubs, die das angemeldet haben, wo man das zu bestimmten Zeiten, also zum Beispiel vor Spielbeginn, in der Pause, vor wieder Anpfiff, wo etwas erlaubt ist. Das ist ja in anderen Ländern und vor allem in Ländern, wo wir sehr gerne hinsehen, weil wir sagen, dort sind die besten Fußballspieler, absolut verboten. Also da gibt es ja eh schon eine Herangehensweise, die, sage ich einmal, den Zugang zu diesen Vorgängen oder zu diesen Möglichkeiten für Fans auch gewährt und auch im Rahmen erlaubt ist. Also breit gesteuert, aber ich glaube, es ist auch schon alles gesagt worden, es ist immer eine Gefahr da für Spieler und im Übrigen auch für die Menschen, die dort auf den Tribünen sind, weil wenn da daneben, ich meine, zu Silvester schießen die einen oder anderen von uns Raketen, da geht man ein paar Meter weg. Das ist ja in dem Fall gar nicht einmal möglich gewesen, was da alles weggeflogen ist. Also deswegen, es ist immer eine Gefahr da und deswegen ist es wahrscheinlich auch in erster Linie verboten und in zweiter Linie eben strafbar. Jetzt wird das Protestkomitee, das ist ja die zweite Instanz, dann entscheiden, ob die Strafe etwas herabgesetzt wird. Fakt ist, es ist teuer und man muss, glaube ich, als Club und damit auch als Mitverantwortliche mit den Fangruppierungen halt eine Lösung finden, wenn man das möchte, dass man das zu einem Zeitpunkt macht, dass es allen passt oder im Nachhinein. Und es ist trotzdem Im Übrigen glaube ich trotzdem möglich, ein Fußballspiel auch ohne Pyrotechnik zu einem Warnfeuerwerk zu machen, aber das ist eben dann auch eine Einstellungssache.
Dann wollen wir es dabei belassen, was das Thema betrifft, aber wir wollen natürlich noch positiv in die Zukunft blicken. Chris Hilzer, Sie streben immer nach dem Höchsten, das wissen nicht nur wir. Vergangene Saison gab es unter Ihnen den Cupsieg, und warum stehen die Chancen in dieser Saison auf den Gewinn der Meisterschaft höher, als das noch in der vergangenen Spielzeit vielleicht der Fall war?
Ich glaube nicht, dass sie höher stehen.
Warum
in
nicht?
Der vergangenen. Ich denke, es ist Salzburg die Übermannschaft, wir aber nie die anderen vergessen. Man sollte nie Rapid, LASK vergessen. Und danach, ich finde, heuer macht es Altach, Austria Klagenfurt, Hartberg haben wir schon gesprochen, WRC. Austria Wien ist natürlich auch durch diesen frühen Einstieg in den Europacup dann auch in einer schwierigen Phase gekommen. Aber es ist auch eine hohe Dichte an den Mannschaften da, gegen die du Punkte liegen lassen kannst. Und von dem, es gilt einfach aus unseren Möglichkeiten, das Bestmögliche rauszuholen. Das muss unser Fokus bleiben. Wir dürfen uns nicht zu sehr von einer Tabelle treiben lassen, sondern einfach die Aufgabe ist, jeden Tag das Bestmögliche aus uns rauszuholen. Ich sage auch immer zu den Jungs, wir sollten unter der Woche so sein, dass in den Spielen gegeneinander und so fordern, dass ein Spiel am Wochenende die leichteste Übung wird. Wenn man dieses Level im Training kreieren können, dann glaube ich, tragen wir sehr viel dazu bei, dass wir das Bestmögliche uns rausholen. Und wenn es am Ende so ist, dass wir ganz, ganz vorne, ganz oben stehen können oder wieder bis zum Schluss an Salzburg dranbleiben können, glaube ich, dann ist schon eine großartige Leistung. Denn eins ist klar, Salzburg ist in Österreich das Level, das es zu holen gibt, das es zu schlagen gibt. Mich stört es aber nicht, dass so ein hohes Level angeschlagen wird in Österreich durch eine Mannschaft. Ich habe immer wieder, wenn man versucht, irgendwie auf runterzuholen oder mit irgendwelchen Regeln, dass das oder jenes nicht dürfen. Salzburg soll das bestmögliche Level anschlagen, was geht, weil dadurch in der Orientierung dorthin können wir uns maximal entwickeln. Und wie gesagt, genügend Respekt auch vor den anderen Teams, die auch sehr, sehr gute Arbeit leisten und sehr ständig versuchen weiterzuentwickeln.
Und das Ganze in unserem Sinn, dass es sehr lange spannend bleibt für uns als objektive Beobachter. Martin, ich glaube, du wolltest noch etwas sagen, oder?
Nein, ich wollte eigentlich nur sagen, weiß nicht, hast du noch ein Thema? Oder
sonst? Nein, ich hab zum Abschluss des heutigen Podcasts eine noch ganz gemeine Frage an Chris Hilzer.
Ja, hast du schon ein paar gemeine.
Ich weiß, ja. Schau, wie er schwitzt.
Aber die am Ende ist wirklich besonders gemein. Die am Ende ist wirklich besonders gemein. Also wir nehmen jetzt an,
Ich habe keine unangenehme Frage. Ich wollte eigentlich nur, oder vielleicht doch, ich wollte noch was anderes sagen.
Wir nehmen an, das ist ja zukunftslastig.
Ja, dann mach du den Abschluss und ich frage davor noch den Chris, ob er weiß, weil wir gerade über Feuerwerke gesprochen haben, ob am Samstag sein Betreuerstab vielleicht ein Feuerwerk geplant hat, weil der Chris wird nämlich ein Jahr älter. Und vielleicht gibt es deshalb wieder die ein oder andere pyrotechnische Überraschung.
Wenn wir am Platz ein Feuerwerk anzünden, dann wäre der glücklichste 46-Jährige.
Ja. Ja. Schon richtig alt. Wir gratulieren noch nicht im Vorhinein. Aber ich habe es ja schon anklingen lassen. Wir befinden uns jetzt im Konjunktiv und ich bin jetzt ein kleiner böser Zauberer und komme auf Sie zu, Chris Hilzer. Und ich sage Ihnen, Sie werden mit Sturm Graz österreichischer Meister. Sie dürfen danach aber nicht ins Ausland wechseln als Trainer. Was begegnen Sie mir dann? Schlagen Sie dann ein und sagen Sie, ja, unterschreibe ich? Oder sagen Sie, nein. Stimme ich nicht zu.
Unglaublich freudiges Ereignis in der Zukunft und dann setzt noch irgendwas drauf. Also für mich ist schon mal der Weg dorthin, den ich als unglaublich spannend empfinden würde, wenn das wirklich so ist, von Oktober bis Mai zu gehen und dann Meister zu werden. Also den Weg möchte ich mir echt sehr, sehr gerne gehen. Was darf ich dann nicht?
Ja, und als Trainer dürfen Sie in weiteren Karrieren nicht mehr ins Ausland wechseln.
Ja, und jetzt soll ich irgendwas sagen.
Naja, ich habe es ja probiert.
Du hast gesagt, im Oktober, das war deine Aussage. Also.
Probieren kann ich es ja.
Ich bereite mich auf diesen herrlichen Weg vor, den War der kleine Zauberer.
Aber ich und die Räume, die sich da ergeben.
Ich habe immer schon ausgeschaut wie ein kleiner Zauberer.
Ja, und das Schöne ist, wenn es so ist, Sky wäre mit einer Dokumentation ja dann live dabei.
Ja, falls Sie das nicht wissen, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, am Ende der Saison kommt dann die große Doku über Sturm Graz. Da begleiten ein paar Mitarbeiter die Saison über die Mannschaft mit Trainer Christian Ilzer. Alfred, auch etwas, was du dir da mit Sicherheit ansehen wirst. Das ist das erste Mal in Österreich der Fall.
Ja,
ja, hast du das noch gar nicht gehört?
Wurde schon angekündigt. Eigentlich habe ich das gehört. Dokumentation ist ein übertriebener Ausdruck.
Habe ich Dokumentation gesagt oder der Martin? Ja.
Keine Ahnung. Aber
ja. Alfred, für dich einfach ein Film. Ja?
Sehr schön. Film, da kenne ich mich aus.
Film und den kann man sich dann online anschauen oder im Fernsehen, wie du möchtest.
Reise durch mehrere Räume.
Genau. So ist es.
Ja. Herbst, Frühjahr und Sommerräume.
Wunderbarer Abschluss des heutigen Podcasts. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei meiner heutigen Gesprächsrunde. Allen voran natürlich bei unserem heutigen Gast, Christian Ilzer. Vielen Dank fürs heutige Dabeisein.
Danke, hat Spaß gemacht mit
euch. Absolut, wollte ich gerade sagen. Äußerst spannend, aufschlussreich. Sehr viel Spaß mit dabei. Alles Gute an Sie und Ihre Mannschaft für die kommenden Aufgaben. Danke. Und viel Erfolg natürlich auf internationalem Parkett in der Europa League, dann in Bälde gegen Atalanta. Also vielen Dank und vielen Dank natürlich auch an Martin und Alfred. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht mit euch.
Danke.
Okay. Dankeschön. Liebe Grüße an euch.
Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
So, und damit kommen wir auch schon zu den Programmhinweisen. Am kommenden Wochenende gibt es die 11. Runde in der Admiral-Bundesliga. Sturm trifft am Samstag um 17 Uhr zu Hause auf den TSV Hartberg. Dazu bekommt es der FC Red Bull Salzburg mit dem LASK zu tun. Und am Sonntag geht es dann mit zwei Spielen um 14.30 Uhr weiter. Um 17 Uhr trifft der SK Rapid auf Austria Klagenfurt. Am Samstag gibt es zudem die Spiele aus der deutschen Bundesliga. Dazu das gesamte Wochenende über Spitzenfußball aus der Premier League. Nächste Woche steht dann auch wieder eine internationale Woche mit Champions League, Europa League und Conference League an. Und damit sage ich vielen Dank wie immer fürs Zuhören. Verbringen Sie noch einen erholsamen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.